Letzte Woche in der Predigt haben wir uns Malachi 2,17 bis 3,6 angeschaut. Und da haben wir gesehen, dass die Leute damals auch schon die Frage gestellt haben, die viele von uns bis heute stellen und immer weiter und immer wieder stellen. Warum lässt Gott das zu? Wo war Gott, als das oder das passiert ist? Und wir haben in dem Text auch gesehen, dass Gott darauf gesagt hat, Leute, wenn ich dann komme, wird es euch aber auch nicht gefallen, weil ich werde eure ganze Ungerechtigkeit aufdecken. Das Ganze, was ihr einander antut, wird da aufgedeckt. Aber wir haben auch in dem Text gesehen, dass es Gott nicht nur darum geht, ein Gericht zu halten und Strafe auszuteilen, sondern ganz im Gegenteil, dass es ihm darum geht, uns zu erneuern, uns einen Neubeginn zu geben, uns zu reinigen. Weil das Neubeginn ist immer wieder sein oberstes Ziel. Aber am Ende haben wir den Vers 6 kurz angeschaut. Da heißt es, ich, der Herr, habe mich nicht geändert und ihr habt nicht aufgehört, Söhne Jakobs zu sein. Und da habe ich darauf hingewiesen, dass er sagt, dass ihr Söhne Jakobs seid, ist kein großer Lob, denn vorher, Entschuldigung, steht nicht hier drin. In dem Vers vorher hatte Gott beklagt, dass sie einander betrügen und in den Versen danach beklagt er, dass sie ihn betrügen und der Name Jakob bedeutet Betrüger. Er sagt, ihr habt nicht aufgehört, Söhne Jakobs zu sein. Wir Menschen immer wieder, jede Generation wieder, merken, dass wir irgendwie miteinander nicht so ganz zurechtkommen und dass wir immer wieder unseren eigenen Weg einschlagen wollen. Und jede Generation wieder kommt unser Gott und sagt, Leute, komm zu mir zurück. Also, letzte Woche hieß die Predigt, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, Teil 1, heute Teil 2. Und wir werden mit diesem Vers 6 dann wieder anfangen. Und ich lese von Malachi 3, Vers 6 bis Vers 12. Ich, der Herr, habe mich nicht geändert und ihr habt nicht aufgehört, Söhne Jakobs zu sein. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Gesetzen abgewichen und habt auf sie nicht geachtet. Kehrt um zu mir, dann kehre ich mich euch zu, spricht der Herr der Herre. Doch ihr sagt, worin soll unsere Umkehr bestehen? Darf der Mensch Gott betrügen? Denn ihr betrügt mich. Doch ihr sagt, womit betrügen wir dich? Mit den Zehnten und Abgaben. Dem Fluch seid ihr verfallen, doch ihr betrügt mich weiter. Ihr, das ganze Volk, bringt den ganzen Zehnten ins Vorratshaus, damit in meinem Haus Nahrung vorhanden ist. Ja, stellt mich auf die Probe damit, spricht der Herr, der Herre, und wartet, ob ich euch dann nicht die Schleusen des Himmels öffne und Segen im Übermaß auf euch herabschütte. Den Fresser wehre ich von euch ab, damit er nicht die Früchte eurer Äcker vertilgt und damit der Weinstock auf eurem Feld nicht ohne Ertrag bleibt, spricht der Herr, der Herr. Dann werden alle Völker euch glücklich preisen, denn ihr seid ein glückliches Land, spricht der Herr, der Herr. So, reden wir übers Geld. Tolles Thema für einen Pastor. Leute, wir reden jetzt übers Geld, ne? Holger, du kannst schon mal die Kollektekörbchen rausholen. Gibt natürlich ganz tolle Geschichten, die man in dem Zusammenhang auch erzählen kann. Zum Beispiel in einem Fall, wo ein Schiff auf hohem See untergegangen ist und die Leute mussten gucken, wie sie sich da retten. Und zwei Männer haben sich auf eine verlassene Insel gerettet. Und der eine ist am Ausflippen, der sagt, wir haben nichts zu essen, wir haben nichts zu trinken, wir werden hier sterben. Der andere lehnt sich ganz cool zurück und sagt, ich verdiene 1 Million Euro am Tag. Und der andere, was nützen dir deine 1 Million Euro am Tag? Du hast hier nichts zu essen, du wirst sterben. Da sagte, nee, du verstehst nicht. Ich verdiene 1 Million Euro am Tag und ich gebe den Zehnten. Mein Pastor wird mich finden. Es wäre auch ein leichtes, bei einem solchen Text einfach zu sagen, Leute, ihr sollt mehr Geld geben. Aber nur über diesen Aspekt des Textes zu predigen, würde diesem Text nicht gerecht werden. Würde Gottes Anliegen mit diesem Text, mit dieser Aussage zu dem Volk nicht gerecht werden. Gottes Aufforderung, dass die Leute den vollen Zehnten geben sollten, geht nicht darum, dass Gott sonst nicht genug hat. Es geht nicht darum, dass Gott sonst irgendwie Geldmangel erleiden würde. Wir müssen verstehen, dass es bei Gott um ganz andere, viel tiefere Dinge geht, um zu zeigen, dass das mit dem Geld für Gott nicht so ganz das Problem ist. Schauen wir kurz in den Psalm 50. Ich lese dort ab dem Vers 7. Höre, mein Volk, ich rede. Israel, ich klage dich an. Ich, der ich dein Gott bin. Nicht wegen deiner Opfer rüge ich dich. Deine Brandopfer sind mir immer vor Augen. Doch nehme ich von dir Stiere nicht an, noch Böcke aus deinen Hürden. Denn mir gehört alles Getier des Waldes, das Wild auf den Bergen zu Tausenden. Ich kenne alle Vögel des Himmels. Was sich regt auf dem Feld, ist mein eigen. Hätte ich Hunger, ich brauchte es dir nicht zu sagen, denn mein ist die Welt und was sie erfüllt. Soll ich denn das Fleisch von Stieren essen und das Blut von Böcken trinken? Bringt Gott als Opfer dein Lob und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Hier finden wir den Unterschied an der Stelle. Hier finden wir das, was diese zwei verschiedenen Textstellen verbindet. Man könnte denken, die sind eigentlich ganz widersprüchlich. Hier sagt Gott in diesem Psalm, ich brauche nichts von euch. Was soll ich euch von irgendwas abbetteln? Was soll denn das? Und in dem anderen Text hieß es, bring den ganzen Zehnten in mein Vorratshaus. Ist das nicht widersprüchlich? Hier finden wir die Verbindung. Bring Gott als Opfer dein Lob. Gott möchte, dass wir unsere Herzen ihm zuwenden. Aber er weiß, dass unsere Herzen manchmal in unserem Portemonnaie hängen. Kommen wir drauf zurück. Und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Immer und immer wieder, durch die gesamte Bibel hindurch, finden wir, dass es für Gott höchste Priorität hat, dass wir die Treue zu ihm halten. Dass wir ehrlich sind in dem, was wir sagen, aber dass unsere Herzen auf Treue ausgerichtet sind. Das ist der ganz entscheidende Unterschied und das ist das, was ausschlaggebend ist, wenn wir über dieses Thema nachdenken. Denk niemals, dass Gott irgendwie ein bisschen knapp bei Kasse wäre. Das wäre eigentlich ein lächerlicher Gedanke. Aber wenn Gott so viel hat, warum besteht er dann darauf, dass die Leute unbedingt den Zehnten geben sollen? Dazu möchte ich ganz kurz ins Neue Testament schauen. Wenn wir in Matthäus Kapitel 6 schauen, in die Bergpredigt, in den Versen 19 bis 21 heißt es, sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören und wo Diebe einbrechen und sie stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Wurm sie zerstören und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Hier haben wir den Schlüssel zu dem Ganzen. Dein Herz. Gott möchte dein Herz haben. Und er weiß, wenn er dein Herz hat, dann wird es das ganze andere sich von alleine ordnen. Oder sehen wir es so rum, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Möchtest du wirklich die Ewigkeit an der Börse verbringen? Möchtest du wirklich die Ewigkeit auf deinem Konto verbringen? Ich würde sagen, es ist eine eigene Art der Hölle. Ja, worauf willst du bauen für die Ewigkeit? Was ist dir am allerwichtigsten? Denn da geht unser Herz hin. Es zeigt sich bei Menschen immer und immer wieder, das, was uns am wichtigsten ist, da geht unser Herz hin. Manchmal in der Diskussion um den Zehnten kommt die Frage auf, na, ist da gemeint, dass der Zehnte vom Brutto oder vom Netto? Und ja, es gibt gerade in Deutschland gibt's einen ziemlichen Unterschied zwischen den beiden. Ne? Und dann kommen manche Leute, die haben eine pfiffige Antwort darauf, die fragen, willst du den Brutto-Segen oder willst du den Netto-Segen? Ehrlich gesagt, insgesamt bin ich eigentlich kein großer Freund von dieser Diskussion, weil ich denke, wir sind immer wieder dazu verleitet, in eine Gesetzmäßigkeit, in eine Gesetzlichkeit zu verfallen. Wenn wir sagen, das müsste alles genau abgerechnet werden, auf den Cent genau. Übrigens, die Pharisäer, mit wem Jesus so viele schöne Gespräche hatte, diese Leute haben das mit dem Zehnten ganz genau genommen. Also wenn sie etwas gekauft haben, wie ein Gewürz oder sowas, haben sie auch 10% davon gespendet. Und alles ganz penibel gemacht, aber das ist, wo Jesus immer wieder gesagt hat, aber euer Herz steht nicht dahinter. Und wenn wir in diese Diskussion kommen, ich denke nicht, dass Gott da mit einem Taschenrechner steht und ausrechnet, na, warte hier, das waren nur 9,7%, was soll denn das jetzt? Oder, oh, 10,3%, der ist besonders gut, ne? Und dann diese Gegenfrage, willst du den Brutto-Segen oder den Netto-Segen haben, da kommen wir wieder in unserem menschlich behafteten wirtschaftlichen Denken und kommen vielleicht auf den Trichter zu sagen, dass in alten Israel haben die Aktuarien sich da ganz genau ausgerechnet, also wenn die Leute 2% Segen Geld geben, dann kriegen sie so viel Segen raus, wenn sie 10% geben, kriegen sie so viel Segen raus, und wenn sie 20% geben, kriegen sie so viel Segen raus und haben dann ausgerechnet, ja, also das beste Preis-Leistungs-Verhältnis liegt bei 10%. Nein, so funktioniert das nicht. Es ist nicht ein wirtschaftliches Denken. Fakt ist, Gott will 100%. Deswegen heißt es, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Er will dein Herz zu 100% haben. Und wenn er weiß, dass er dein Herz hat, dann wird das mit dem Portemonnaie nicht mehr das Problem sein. Wir sollten eigentlich alles, was wir haben, als Geschenk von ihm verstehen und sehen, dass er es uns anvertraut hat. Und wenn wir dieses Bewusstsein haben, wenn wir in dieser Gewissheit leben, ist es dann nicht mehr das Problem, etwas für sein Werk zu geben. Weil wir wissen, er ist es, der uns versorgt. Er ist es, wem wir vertrauen können. Und nein, für Gott kommt es nicht auf eine Haarspalterei drauf an, genau auszurechnen, okay, genau wo liegt das und wie macht man das, sondern dass wir vom Herzen geben. Das ist der erste wichtige Schritt. Und es ist auch tatsächlich so, wenn du vielleicht noch nie wirklich regelmäßig etwas gegeben hast von dem Geld, was dir zur Verfügung steht, das kann richtig erschreckend erscheinen. Warte, 10%? Aber ich kann so viel anderes mit dem Geld machen. Das ist ein ganz wesentlicher Faktor dabei. Ja, du wirst immer anderes mit dem Geld machen können. Es wird immer andere Möglichkeiten geben, dieses Geld auszugeben. Denke nie, dass du je so viel verdienen wirst, dass du sagst, ach, Geld brauche ich ja eh nicht. So funktionieren wir Menschen nicht, so ticken wir nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir geben, dass wir im Kleinen treu sind und dass wir im Großen treu sind. Weil das Geben, das ist eine Übung im Vertrauen, dass wir Vertrauen unserem Gott gegenüber aussprechen. Ach, es gibt noch eine schöne Geschichte, das schmeiße ich jetzt noch rein. Ein Mann ist so ziemlich zum Beginn seiner Karriere zu seinem Pastor gegangen und hat gesagt, also es ist mir wirklich ein Anliegen, Gott treu zu sein und ich möchte hier jetzt versprechen, ich werde 10% von meinem Einkommen der Gemeinde geben. Und der Pastor hat mit dem Mann darüber gesprochen, hat mit dem gebetet, hat ihn sehr darin ermutigt. Und dann etliche Jahre später kommt der Mann wieder zum Pastor und sagt, Herr Pastor, ist es möglich, dass ich aus diesem Versprechen entlassen werden kann? Und der Pastor fragt, also worum geht's? Warum möchtest du von diesem Versprechen entbunden werden? Er hat gesagt, ja, damals habe ich 400 der Woche verdient und habe 40 gegeben. Das war okay. Inzwischen verdiene ich 2000 der Woche und das sind dann 200 jede Woche. Und das ist einfach zu viel Geld. Und der Pastor sagt, also ich sag dir was, ich werde für dich beten. Allerdings werde ich nicht dafür beten, dass du von deinem Versprechen entbunden wirst. Ich werde einfach dafür beten, dass du wieder 400 der Woche verdienst und dann müsste es wieder gut sein. Ist irgendwo eine lustige Geschichte, aber widerspiegelt das nicht, wie wir Menschen immer wieder denken? Wir sind immer wieder in dieser Gefahr, unser Herz an dem Geld zu hängen. Und es ist so wichtig, dass wir erkennen, in dem Geld werden wir keine Sicherheit finden. Gewisse Beruhigungen an manchen Stellen, das verstehe ich voll und ganz, aber wir werden nie die letzte Sicherheit in Geld finden. Nur in unserem Gott, nur in dem, der uns wirklich versorgen kann. Deswegen ist es ihm so wichtig, dass wir dieses Vertrauen auch einüben. Manchmal müssen wir erstmal eine bewusste Entscheidung treffen, einen Schritt gehen, bevor etwas in unserem Herzen wächst. So, ich habe jetzt so viel freigesprochen, ich überspringe so manches, was ich hier aufgeschrieben habe. Und nun, in Bezug auf diesen Text denke ich, dass es auch verkehrt wäre, wenn ich die Verheißung dieses Textes nicht auf die Situation unserer Gemeinde beziehen sollte. Ich habe in letzter Zeit mehrfach gesagt, es ist wirklich eine ganz spannende Zeit in der EFG Jena zu sein. Ich sage es auch immer wieder gern, weil es ist wirklich eine ganz spannende Zeit für uns als Gemeinde, wo Gott uns so viele Möglichkeiten gegeben hat. Wir sind überaus dankbar, dass wir jetzt schuldenfrei sind. Wir haben dieses Haus jetzt abgezahlt und das ist wirklich ein Riesensegen. Und natürlich wäre die Versuchung da, wäre die Möglichkeit da, zu sagen, okay, jetzt können wir uns ein bisschen zurücklehnen, jetzt wird es alles nicht so viel kosten wie bisher und so weiter. Natürlich ist das eine Möglichkeit, wie man mit der Situation umgehen könnte. Aber es gibt, ich sage einfach so, es gibt so viel bessere Möglichkeiten, was Gott mit uns machen möchte, was Gott durch uns machen möchte. Das, was wir bisher erlebt haben, ist wirklich sehr viel Segen gewesen. Na, ich weiß, über die Jahre hat die Gemeinde viele schwere Zeiten gehabt, viele Tiefen erlebt und Gott hat uns auch da durchgetragen. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir wirklich schauen oder fragen können, Herr, was hast du noch mit uns vor? Ich denke, Gott möchte uns einladen, auf ein himmlisches Abenteuer mit ihm zu gehen. Uns nicht einfach zurückzulehnen, zu sagen, oh, wir haben es geschafft, sondern zu fragen, Herr, was hast du noch? Denn er hat so viel mehr, als was wir uns vorstellen können. Was möchte Gott uns noch schenken? Und um diese Frage zu beantworten, müssen wir noch Schritte des Glaubens gehen. Wir überlegen anzubauen, dass wir einen größeren Gottesdienstsaal und vielleicht andere Räumlichkeiten haben können. Und ich sage es gleich vorweg. Wenn wir sowas ansteuern, wenn wir an sowas denken und es soll darum gehen, dass wir bequemer sitzen können, dass wir es einfacher und schöner haben, weißt du was? Sparen wir uns die Mühe. Warum sollten wir es machen, wenn es um uns geht? Aber wenn wir bedenken, was für Möglichkeiten Gott hat, was Gott machen will, er möchte, dass noch mehr Menschen ihn kennenlernen. Er möchte, dass noch mehr Menschen eine Gemeinschaft haben, wo sie leben können, wo sie das Leben teilen können. Wenn wir an einem größeren Gemeindesaal denken als eine Möglichkeit, ein größeres Wohnzimmer zu haben, um mehr Gäste einzuladen. Das ist eine Vision, wo ich sage, ich bin dabei. Wenn wir daran denken, wenn wir gucken, was will Gott für diese Stadt machen, was will er durch uns machen, um Segen zu bringen für diese Stadt, das ist das, was uns motivieren kann, was uns eine Vision gibt, was uns ein bisschen darauf einstellt, was Gott alles noch machen kann. Wir überlegen auch, eventuell jemanden für die Jugendarbeit anzustellen. Und das ist eine Situation, die meine Güte, also wenn man sich schaut, was das alles kosten könnte und alles mit, ich meine, wenn mehr Jugendliche kommen, was das für eine Unordnung gibt auch noch. Wenn wir nur auf Probleme und Schwierigkeiten gucken sollten, dann gäbe es locker 100 Gründe, warum wir das nicht machen sollten. Aber wenn wir die Frage stellen, was will Gott für diese Stadt? Wie will Gott uns gebrauchen, um Segen zu bringen für die Jugend dieser Stadt? Das öffnet Möglichkeiten, öffnet Türe. Und ja, ich möchte durch diese Türe gehen. Das sind die Türe, wo ich gerne durchgehen will. Und wir müssen natürlich gemeinsam auf einem Weg sein. Es hat gar nichts damit zu tun, dass wir sagen, Augen zu und durch. Gott hat uns unseren Verstand aus einem Grund gegeben, den dürfen wir einsetzen, aber wir dürfen nicht kleinlich werden und denken, wir müssen alles verstehen, wir müssen alles vorhersehen können. Gott hat unendlich viele Möglichkeiten. Wir können ihm vertrauen. Und das ist das, wozu er uns ruft. Vertrau mir mit allem, was du hast, mit allem, was du bist. Und ich denke, auch in diesem Zusammenhang können wir die Verheißung von dem Vers 10 da in Anspruch nehmen. Ja, stellt mich auf die Probe damit und wartet, ob ich euch dann nicht die Schleusen des Himmels öffne und Segen im Übermaß auf euch herabschütte. Stell mich auf die Probe damit. Das ist die einzige Stelle in der gesamten Bibel, wo Gott sein Volk einlädt, ihn auf die Probe zu stellen. Sonst ist es untersagt und verboten. Aber er sagt, Leute, ihr könnt mir vertrauen. Werdet nicht klein in euren Herzen und ich werde nicht klein sein im Segen. Übrigens, wenn er sagt, prüfe mich darin, ob ich nicht die Schleusen des Himmels aufmache und euch mit viel Segen überschütte, heißt das, dass wenn ich mehr Geld gebe, dass Gott mir mehr Geld gibt? Nicht unbedingt. Geld ist nicht immer ein Segen. Fragt viele Leute, die die Lotterie gewonnen haben, die festgestellt haben, dass das Geld zu einer Last wurde. Das heißt, dass er uns Segen geben wird. Und eins habe ich nie erlebt, dass jemand es sich vorgenommen hat, Gott von seinem Einkommen zu geben, der dann Mangel erlitten hätte. Das ist mir noch nie untergekommen. Ich habe sogar von einer Gemeinde gehört, die haben gesagt, wenn du den Zehnten gibst und du erleidest Mangel, dann sagst du uns Bescheid, wir geben das Geld zurück. Gott ist treu. Wir dürfen ihm vertrauen. Wir dürfen auf ihn schauen. Und es geht ihm nicht darum, dass wir irgendwelche Kommastellen ausrechnen. Es geht ihm darum, dass wir ihm unser ganzes Herz geben und dass wir ihm vertrauen, dass er, der Herr, unser Versorger ist. Aber dann die Wege, die er mit uns gehen kann, ich bin überzeugt, die Wege, die er mit uns gehen will, Wahnsinn. Schnall dich an, das wird eine tolle Fahrt. Amen.